Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Ich begrüße Sie am Ende eines Tages, an dem an vielen Orten erinnert wurde. Heute, vor 80 Jahren, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz in Polen befreit. 1 Million Menschen wurden dort von den Nationalsozialisten ermordet, darunter viele Jüdinnen und Juden. Der Holocaust-Gedenktag, ein Tag des Gedenkens, aber auch der mahnenden Worte.
Die Geschichte hat eine verdammt hartnäckige Angewohnheit, sich zu wiederholen. Und wir sind es, die die Geschichte wiederholen. Wir, die Menschen.
Das sagte heute der Dirigent Wladimir Jurowski in Berlin. Wir fragen gleich, wie zeitgemäßes Erinnern an den Holocaust aussehen kann. Dann besuchen wir eine Ausstellung in Eberswalde. Dort wird an 2 jüdische Künstlerinnen erinnert, die ins Exil gehen mussten. Wir schauen nach Dresden. Dort wird über den Wiederaufbau der Carola-Brücke gestritten. Und wir fragen, wer eigentlich Schuld hat am Ende der legendären Tupperware. Ein neuer Podcast erzählt die aufregende Geschichte eines Designobjekts. 6 Millionen Juden wurden in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet, davon 1,1 Millionen allein in Auschwitz. Heute wurde daran erinnert, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee, unter anderem mit einem besonderen Gedenkkonzert. In der Berliner Philharmonie dirigierte Wladimir Jurowski eine Uraufführung, gespielt auf den Violins of Hope, also Instrumenten, die aus der Shoah gerettet wurden. Wir haben das Konzert hier im Programm übertragen. Auch in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen, wurde nicht nur mit Worten, sondern auch musikalisch erinnert. Ein Berliner Projekt war zu Gast und interpretierte jüdisches Liedgut neu. Giselle Ukar berichtet.
Die Musik von Schmuel Blasch erzählt eine Geschichte, seine Geschichte. Lebensmelodien heißt deshalb das Projekt von Nur Ben Shalom und seinen Kollegen. Vor etwa 5 Jahren hat er es zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Michael Radatz in Berlin entwickelt.
Jetzt, wo die Überlebenden sterben werden, dass wir diesen emotionalen Zugang erhalten. Also das Vergessen. Also es ist eigentlich unsere Reise gegen das Vergessen, das Ganze.
Eine Inspiration für das Projekt Lebensmelodien war Nur Ben Shaloms eigene Familiengeschichte. Seine Großtante Salomea Oxluft schrieb kurz vor ihrer Ermordung im Jahr 1943 einen 12-seitigen Brief an ihre Hinterbliebenen. Am Ende fordert sie: Bitte nehmt Rache. Bis heute existiert dieser Brief in der Familie von Nur Ben Shalom und er fragt sich: Wie soll er Rache nehmen?
I'm busy with that question. What can I do with her request for revenge?
Inzwischen hat Nur Ben Shalom einen Weg gefunden. Das Projekt Lebensmelodien ist seine Antwort auf die Racheforderung seiner Großtante.
Because when we play that music and we play and we tell the stories behind.
Wenn wir die Musik spielen und die Geschichten dazu erzählen, dann bringen wir die Stimmen zurück. Sie sind ein Zeugnis der Vernichtung der Juden.
For the extermination of the Jewish people.
Etwa 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden während der NS-Zeit ermordet. Damit dieser Genozid niemals vergessen wird, haben die Vereinten Nationen 2005 in einer Resolution beschlossen, den Internationalen Holocaust-Gedenktag einzuführen. Außerdem wurde ein UN-Bildungs- und Aufklärungsprogramm entwickelt, das künftige Völkermorde verhindern soll, erklärt die zuständige Managerin Tracy Peterson.
We work with people in Zambia, in South Africa.
Wir arbeiten mit Menschen in Sambia, in Südafrika, in Argentinien, in Portugal. Dieses Programm ist weltweit an jeden gerichtet, weil es alle etwas angeht und alle sich kümmern sollten.
Because it is everybody's business and everyone should care.
Dass auch das Berliner Projekt Lebensmelodien hier in New York vor internationalem Publikum zur Aufklärung mit beitragen kann, ist eine große Ehre für Nur Ben Shalom.
This assembly hall is a symbol.
Dieser Saal der Vollversammlung ist ein Symbol. Hier gab es viele große Momente, auch für die Geschichte der jüdischen Bevölkerung. Deshalb ist der Auftritt hier auch etwas ganz Besonderes.
It's something very special.
Der israelische Musiker Nur Ben Shalom mit seinem Projekt Lebensmelodien lässt der Stimmen wieder lebendig werden, so auch heute am 80. Holocaust-Gedenktag in New York. Wie umgehen mit der Erinnerung und einer Gegenwart, die vom wachsenden Erfolg rechter Parteien geprägt ist. Das haben sich an diesem Tag Kinobetreiber und Filmemacher gefragt und Filme gezeigt, die sich mit dem Holocaust beschäftigen. Dabei gingen sie ganz verschiedene Wege. Das Haus der Berliner Wannsee-Konferenz setzt auf Filme mit Bildmaterial aus den KZs. Der Augen-auf-Kinotag dagegen richtet sich explizit an ein junges Publikum. Hier werden aktuelle Spielfilme zum Thema gezeigt. Wer schaut sich was an und welchen Beitrag leisten die verschiedenen Filme zur Erinnerungskultur? Mit diesen Fragen im Gepäck hat sich meine Kollegin Columba Krieg in die Kinos aufgemacht.
Das Rollberg-Kino in Berlin-Neukölln. Bald beginnt A Real Pain von Jesse Eisenberg. In dem Film geht es um zwei jüdische US-Amerikaner, die in Polen ihrer Familiengeschichte und der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nachgehen. Der Raum vor dem Kinosaal ist gut gefüllt. Viele schauen sich den Film an, weil sie gute Kritiken gelesen haben. Oder?
Weil ich auf die Performance von Kieran Culkin gespannt bin.
Also ich schätze einmal Jesse Eisenberg als Persönlichkeit. Kieran Culkin fand ich in Succession großartig.
Genau, ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen Eskapismus.
Manche sind wegen des Themas des Films gekommen. Über Generationen weitergegebenes Trauma und der Holocaust.
Ich habe nur einmal im Tagesspiegel, glaube ich, gelesen, dass es irgendwie um jüdisch sein in der heutigen Zeit geht und unter anderem in Polen spielt.
Also Leiden und dass der Film darüber spricht, wie diese Legacy des Leidens durch eine Familie und was das dann mit den nächsten Generationen macht.
A Real Pain ist einer von mehreren aktuellen Filmen, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Wie der Massenmord der Nazis und seine Folgen gezeigt werden, hat sich sehr verändert seit den ersten Dokumentarfilmen, die direkt nach der Befreiung der Konzentrationslager entstanden sind. Aber auch diese Filme sind heute noch zu sehen. Zum Beispiel im Bundesplatzkino, ebenfalls in Berlin. Gezeigt wird German Concentration Camps Factual Survey, ein Film vor allem über das KZ Bergen-Belsen. Hier sind Originalaufnahmen der Befreiung 1945 zu sehen. Im Kinocafé warten schon einige Gäste auf den Beginn des Films. Warum sie sich mit solchen Bildern beschäftigen wollen?
Familiärer Hintergrund.
Das ist mein Lebensthema. Ich mache bestimmt dreimal in der Woche irgendwas, was mit dem Holocaust oder mit politischen Veranstaltungen zu tun hat.
Es ist, glaube ich, dringend geboten, jegliche Informationen zu erhalten und vor allen Dingen sie auch immer wieder zu vergegenwärtigen, was passiert ist.
Der Film zeigt die Toten, die Massengräber, die verhungerten Körper. In einer Szene spricht ein Pfarrer, der mit den britischen Truppen unterwegs ist.
Ich bin seit 8 Tagen hier und habe noch nie in meinem Leben so eine abscheuliche Grausamkeit gesehen. Heute Morgen haben wir über 5000 Leichen begraben. Wir wissen nicht, wer sie sind. Hinter mir sehen Sie eine Grube, die weitere 5000 enthalten wird. 2 weitere sind in Vorbereitung.
Die Bilder sind schwer zu ertragen. Julia Schumacher ist Kuratorin beim Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart, das den Kinotag mit anderen Organisationen ins Leben gerufen hat. Sie sagt, es sei trotzdem wichtig, solche Filme zu zeigen.
Diese Bilder anzuschauen bedeutet auch, das Leid, was diesen Menschen zugefügt wurde, zu sehen. Nicht die Augen davor zu verschließen, sondern das zur Kenntnis zu nehmen, sich darauf einzulassen und darüber ja erstmal auch zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert ist und aus welchen Gründen wir als Zivilgesellschaft so aufpassen müssen, dass sich etwas derartiges nicht wiederholt.
Nicht allen kann man diese Bilder zumuten. Andrea Despot ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Die Stiftung organisiert zum 27. Januar einen Kinotag unter dem Motto Augen auf. Sie will vor allem jüngere Menschen anregen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen.
Ins Kino gehen ist etwas sehr Alltägliches. Insofern, wenn wir dahin gehen, wo Menschen sind, dann darf es eben auch an solchen Orten sein. Und wenn es erst in der zweiten und dritten Reihe vielleicht dazu führt, dass eine gewisse Nachdenklichkeit einsetzt oder auch eine gewisse Erkenntnis, dass es bis heute relevante Themen sind, dann freut uns das genauso.
Für Despot sind Filme wie A Real Pain, die für jüngere Menschen lebensnäher sind, nur ein Teil der Auseinandersetzung mit dem Holocaust.
Es braucht eine Vielfalt und eine Vielschichtigkeit der Auseinandersetzung, um dieses Ungeheuerliche auch nur in Ansätzen zu erfassen.
I think you should move to another train car. What do you mean?
Zurück im Rollberg-Kino in Berlin-Neukölln. Die Vorstellung von A Real Pain läuft schon eine Weile.
Dude, we are Jews on a train in Poland. Fucking think about it.
Kieran Culkins Figur, Benji, kann es nicht fassen, wie gut gelaunt die Reisegemeinschaft in der ersten Klasse in Richtung Konzentrationslager fährt. Nach der Vorstellung stehen die Besucherinnen und Besucher im Kinovorraum. Romy ist mit einem Freund hier. Sie beschäftigen die lustigen Seiten des Films.
Also Humor ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Ja, leichter ist es, trifft es ganz gut, das ruhig auch leichter anzugehen, weil nur dann, nicht nur dann, aber dann haben wir eher die Chance, uns mal zu öffnen und uns auch mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen.
Kolumbakrieg über verschiedene Filmreihen zum Gedenken an den Holocaust. Mit dabei beim Augen auf Kinotag, das war Fabian Grischkat. Er ist Newsfluencer, Aktivist für LGBTQI+, Webvideoproduzent und Moderator. Und er postet auf Instagram und TikTok regelmäßig politische Kommentare, zum Beispiel diesen hier.
Durch den demografischen Wandel werden wir junge WählerInnen immer weniger.
Aber es wird noch schlimmer.
Die Dinos beteiligen sich stärker an Wahlen.
Wir jungen Menschen, das ist die hellblaue Linie hier, haben einfach eine Streak darin, immer unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung zu liegen.
Und ich weiß, es motiviert wirklich niemanden, wenn ich jetzt anfange zu faseln.
Aber wir müssen doch alle die Demokratie.
Aber wollen wir wirklich, dass der weirde Onkel und Thomas Gottschalk,
ich hätte das gar nicht trennen müssen,
über unsere Zukunft entscheiden? Ich sage nein. Also entweder Briefwahl beantragen oder am 23. Februar kurz vorm Pilates ins Wahllokal stapfen.
Ja, Fabian Grischkat auf TikTok und Instagram. Von ihm will ich jetzt wissen, wie sich das Erinnern lebendig halten lässt, besonders für junge Menschen, gerade jetzt, wo eine aktuelle Studie ja belegt, dass besonders sie große Wissenslücken haben, wenn es um die Schrecken des Zweiten Weltkrieges geht. Fabian Grischkat ist Jahrgang 2000, er gehört zur Gen Z, hat über 160.000 Follower allein auf Instagram und die Vogue, die bezeichnete ihn vor ein paar Jahren als eine von 8 Personen, die unsere Gesellschaft gerade verändern. Ich habe ihn kurz nach der Filmvorführung von A Real Pain in Berlin erreicht und ihn als erstes gefragt, ob man junge Leute seiner Generation anders an das Thema Holocaust heranführen muss.
Definitiv. Unsere Generation, meine Generation, ist noch mal weiter weg auf einer zeitlichen Achse von diesem furchtbaren Ereignis. Viele meiner Generation haben nicht mit ZeitzeugInnen sprechen können, also weder in ihren eigenen familiären Kreisen noch auf Veranstaltungen jeglicher Art. Und es werden ja auch immer weniger. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, auch digitale Wege finden, dort, wo junge Menschen sich tagtäglich aufhalten, um eben auch über solch schreckliche, aber doch wichtige Ereignisse unserer deutschen Geschichte zu sprechen.
Wie kann man das am besten machen über Social Media, wo man ja wahrscheinlich die meisten jungen Leute erreicht?
Ja, man muss sich leider so ein wenig den Metriken und Algorithmen der Plattform beugen. Also auch ich stoße da immer wieder an meine Grenzen, dass ich komplexe Sachverhalte so runterbreche, dass sie dann irgendwie schnell und in so einem vertikalen Format erzählt werden. Das ist gerade natürlich auch bei solch einem schweren Thema nicht das Einfachste. Und ich fände es auch ein wenig vermessen, wenn man da zu fröhlich vor der Kamera rumspringt, aber dennoch, dass man die Werkzeuge auch der Plattform nutzt und dass man versucht, den Content so, wir sprechen immer von snackable, also Häppchen, gerecht aufzubereiten, dass zumindest mal diese Grundinformation, weil denn das ist ja auch schon ein Problem meiner Generation, das hat diese Umfrage ergeben, viele wissen zum Beispiel gar nicht, wie viele Opferzahlen es gab im Holocaust, viele wissen gar nicht, wann die NS-Zeit genau stattgefunden hat, also häufig geht es ja gar nicht darum, eine unglaubliche Riesenflut an Informationen aufzubereiten, sondern 2, 3 reichen ja schon, wenn wir mit denen ein paar junge Menschen erreichen, dann machen wir einiges richtig.
Das heißt, man kann eigentlich nur so ein bisschen anregen, aber nicht wirklich vertiefen?
Häufig kann man ein gerade so großes und komplexes Thema nicht voll und ganz vertiefen, aber den Weg aufzeigen, wo man es vertiefen kann. Zum Beispiel dieser Kinotag wurde primär auch über social-mediale Kanäle beworben und die Menschen haben es tatsächlich geschafft, aus dem Internet heraus heute hier ins Kino zu gehen, um sich dann mal 90 Minuten intensiv und länger mit der Thematik zu beschäftigen. Also kleine Infos können durchaus mitgegeben werden und wenn es komplexer wird, muss eventuell auf einen Film, auf einen größeren Artikel, einen anderen Projekt verwiesen werden.
Wie haben Sie denn diesen Kinotag heute und die Diskussion danach erlebt?
Ich war erstaunt, wie viele Menschen sich dann doch an einem, in meinem Fall, Montag um 16.30 Uhr Zeit genommen haben. Das ist für mich nicht selbstverständlich, zeigt aber, also hier in dem Kinosaal waren viele junge Menschen, Menschen, die vielleicht noch gar nicht 20 waren oder erst Anfang 20 waren, anwesend, dass es durchaus wichtig ist und dass sie auch sehen, dass in diesen Zeiten, in denen viele Leute das Gefühl haben, es stimmt was nicht, es ist irgendwas im Ungleichgewicht und auch das Erstarken von autokratischen und rechten Kräften weltweit, aber auch hier in Deutschland nimmt zu, dass sie sich die Zeit nehmen und sagen, nein, auch obwohl ich vielleicht gerade noch arbeiten müsste, obwohl ich gerade aus der Schule erst komme, ich gehe da heute ins Kino und schaue mir einen Film an, der sich unter anderem mit dem Holocaust auseinandersetzt.
Sie haben geschaut, einen Film, der gerade für die Oscars nominiert wurde, A Real Pain. Da geht es, ist eigentlich eher so eine Tragikomödie von zwei Männern, die auf den Spuren ihrer Familie eben nach Polen kommen, also einer Familie, die in Auschwitz auch umgekommen ist. Ist das der richtige Weg, also mehr mit Witz oder mit Humor zu arbeiten, um junge Leute für das Thema zu interessieren?
Ich denke, es ist vor allem auch ein Weg und ohne zu viel vorwegzunehmen, aber der Film beleuchtet meiner Meinung nach sehr gut, wie verschieden auch Schmerz sein kann, dass es zum Beispiel auch in der jüdischen Community nicht nur den einen Schmerz gibt, auch in Bezug auf die Vergangenheit, in Bezug auf den Holocaust, sondern ganz viele verschiedene Geschichten und ganz viele verschiedene Herangehensweisen, mit diesem Schmerz umzugehen. Und das wird in A Real Pain sehr gut und eben auch mit ein wenig Witz thematisiert. Die größte Komödie, also dass man wirklich lachend im Stuhl sitzt, ist es natürlich nicht. Also ich glaube, wer mit der Erwartungshaltung rangeht, wird dann doch vom Film enttäuscht, aber durchaus, man schmunzelt an ein paar Stellen, man lacht auch zwei, dreimal und dennoch ist der Film, zieht einen in den Bann und man geht nach Hause und nimmt diese Gedanken mit, spricht darüber im Freundeskreis. Ich denke, das ist ein gelungenes Experiment.
Haben Sie manchmal das Gefühl, wenn Sie mit Menschen Ihrer Generation sprechen, dass es da auch vielleicht eine Ermüdungserscheinung gibt, dass Sie sagen, ach, das ist jetzt so lange her, müssen wir eigentlich immer wieder darüber reden?
Ich kann es jungen Menschen nicht verübeln, dass sie sich versuchen, einer politischen Nachrichtenlage und den Weltgeschehnissen ein wenig zu entziehen. Wir leben in einer Zeit, in der multiple Krisen auf junge Menschen einprasseln. Wir kamen gerade aus der Corona-Pandemie. Es gibt immer noch eine Klimakrise. Junge Menschen sind stärker von Armut gefährdet als jemals zuvor. Und dann natürlich nochmal die Extrameile zu gehen und sich auch mit solchen historischen Ereignissen auszusetzen, das ist natürlich oder es erfordert auch erstmal ein wenig Anstrengung. Ich glaube aber, die ist nötig. Und ich glaube, es ist auch für viele persönlich bereichernd und auch eine gute Erfahrung, die sie machen, wenn sie sich mit solch einem historischen Kontext auseinandersetzen. Und wie gesagt, mittlerweile haben wir verschiedene Angebote. Niemand muss an einem Montag sich 90 Minuten in einen Kinosaal setzen. Aber wenn man es zum Beispiel auch mal schafft, 9 Minuten einen Podcast zur Thematik zu hören oder ein kurzes YouTube-Video sich anzuschauen, dann ist, glaube ich, auch schon viel erreicht.
Jetzt sind Sie ja selber ein junger Mensch, Jahrgang 2000. Warum setzen Sie sich so für Erinnerungskultur ein?
Nun, Michael Friedmann hat das heute in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn Auschwitz der Endpunkt der Gewalt war, dann hat es auch einen Anfangspunkt gegeben. Den Endpunkt der Gewalt, den thematisieren wir zu Recht. Das sind die schrecklichen Bilder. Das sind die über 6 Millionen Juden und Jüdinnen, die in den Konzentrationslagern ums Leben kamen. Aber dieser Anfangspunkt, den er nennt, der ist, glaube ich, genauso entscheidend. Und diesen Anfangspunkt, ohne dieses, weil es ein wirklich schreckliches, einmaliges historisches Ereignis ist, direkt zu vergleichen, aber in Teilen sehen wir ähnliche Anfänge auch heute dieser Tage an verschiedenen Teilen dieser Welt. Und eine Margot Friedländer sagt ja auch nicht ohne Grund, so hat es damals auch angefangen. Und ich glaube, gerade wir jungen Menschen, da wir eine unglaubliche Verantwortung tragen, vor allem in diesem Land, müssen da wachsam sein und uns entschlossen gegen einen Faschismus, der aufkommt in diesem Land, stellen und eben auch gegen autokratische Ströme, wenn wir die Freiheit, die wir so genießen, die wir genießen konnten, in unserer Jugend noch erhalten wollen.
Jetzt gab es ja in dieser Debatte um das mangelnde Wissen bei jungen Leuten zum Holocaust auch den Vorschlag, es sollte verpflichtend sein, dass jeder Schüler ein Vernichtungslager besucht. Was halten Sie von solchen Ideen?
Ich denke, es steht mir nicht zu, da jetzt am Ende das finale Urteil zu treffen. Ich halte es grundsätzlich für gut, sich diese Orte anzuschauen und stimme dennoch auch der kritischen Seite zu, dass diese Überwältigungsmechanismen, mit denen man früher viel gearbeitet hat, möglicherweise heute nicht mehr der ganz zeitgemäße Ansatz sind und wir auch andere Wege, auch durch das Aufkommen neuer Technologien, mittlerweile gibt es zum Beispiel auch digitale Virtual Reality Führungen durch Konzentrationslager. Ich glaube, das sind auch richtige Ansätze. Ansätze, die man verfolgen kann. Dementsprechend würde ich mich nicht unbedingt dafür aussprechen, dass es jeder und jede mal erlebt haben muss, kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen, es schadet nicht.
Jetzt hat sich die deutsche Gesellschaft ja auch verändert. In den vergangenen Jahrzehnten ist eine von Migration geprägte Gesellschaft. Es gibt inzwischen kulturell auch ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Wo würden Sie denn sagen, sind aktuell die größten Herausforderungen für die Zukunft, wenn es um das Gedenken an den Holocaust geht?
Die größten Herausforderungen sind natürlich, dass die Zeitzeugen, die Menschen, die noch authentisch darüber berichten können, weil sie es leider miterlebt haben, dass die vermutlich beim nächsten runden Jahrestag des Holocaust-Gedenken nicht mehr leben werden. Das heißt, wir müssen diese Erinnerungen, die bisher auch noch in den Menschen wohnen, auf eine andere Art und Weise rüberbringen und dass sie aber trotzdem genauso authentisch und warm erzählt wird, weil oftmals Pixel auf einem Screen, sei es in Textform oder auch in Bild- und Videoform, sind am Ende des Tages auch nur Pixel auf einem Screen und dieses Menschliche, was gerade in solch einer Thematik wichtig ist, das muss transportiert werden. Ich bin da aber optimistisch, weil ich eben auch an so einem Tag wie heute sehe, es gibt Formate, die neu geschaffen werden und die funktionieren. Ich glaube auch durch das Aufkommen neuer Technologien, durch das Aufkommen und Weiterforschen im Bereich der KI, der künstlichen Intelligenz, werden wir möglicherweise noch ganz neue Wege finden, um weiterhin an solch ein Ereignis zu erinnern.
Das sagt der Influencer und Moderator Fabian Grischkart. Wir sprachen über neue Wege des Erinnerns an den Holocaust. Heute war Fabian Grischkart auch auf einem Podium bei dem Filmprojekt Augen auf in Berlin. Und ich danke sehr für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Sie hören Fazit. Die Kultur vom Tage unter der Herrschaft der Nationalsozialisten mussten viele Jüdinnen und Juden Deutschland verlassen. Dazu gehörten auch die aus Karlsruhe stammende Fotografin Ellen Auerbach und die Dresdner Grafikerin Lea Grundig. Beide flohen nach Palästina. Welche künstlerischen Arbeiten in ihrem Exil entstanden, daran erinnert jetzt eine Ausstellung im Stadtmuseum Eberswalde. Simone Reber hat sich für Fazit bereits umgeschaut.
Fröhlich klettern die jungen Schiffspassagiere auf der Leiter zum Ausguck des Dampfers hinauf. Sie lassen ihren Blick in die Ferne schweifen, in eine ungewisse Zukunft. Auf dem Deck sitzen ältere Herren in Mantel und Anzug. Einer ist der Architekt Erich Mendelssohn, ein anderer Chaim Weizmann. Später wird er der erste Präsident des Staates Israel. Mit ihrer 16-mm-Kamera hat die Fotografin Ellen Auerbach einen kurzen Film über die große Reise von Italien nach Israel gedreht. Im Oktober 1934 kommt sie in Palästina an, gründet in Tel Aviv ein Fotostudio für Kinderporträts und flaniert mit der Kamera durch die Straßen der Stadt.
Das sind Fotos, die eben weder davor noch danach von ihr gemacht wurden,
sagt der Kurator Eckart Gillen. Die Fotografien aus dem Archiv der Akademie der Künste wurden für die Ausstellung direkt vom Negativ abgezogen. Viele waren noch nie zu sehen.
Da sieht man eben diese Neugier, aber auch die Distanz, die sie nimmt. Sie nimmt Abstand, man sieht etwas weit in der Ferne, so eine Gruppe von Kamelen und man sieht einen Schuhputzer und dann Blick auf den Hafen und aufs Meer hinaus. Und es sind also fast so metaphorische Bilder geworden, ohne dass sie die jetzt geplant hätte.
Für ihre Beobachtungen von arabischen Frauen, Kindern und Arbeitern nutzt die Fotografin die klare Bildsprache, die sie am Dessauer Bauhaus gelernt hat. Von oben fotografiert sie die wartenden Lastesel am Hafen von Jaffa. Die Sonne und ihre Reflexionen im Meer verstärken die Kontraste. Ein jüdisches Elternpaar, ganz in Schwarz gekleidet, hat ein weißes Tuch über den Kinderwagen gelegt. Die Bilder verraten Ellen Auerbachs Gestaltungssicherheit und sind gleichzeitig getragen von dem Staunen über das Neue. Aber die Fotografin verlässt Palästina schon 1936 wieder.
Das hatte ganz konkrete Gründe. Es gab die arabischen Aufstände schon 1936 und auch ihr Geschäft, also das Studio konnte sie da nicht mehr weiterführen. Es gingen einfach auch Bomben hoch. Also das war richtig Terror, ja. Und es gab dann Gegenterror natürlich. Und ja, sie hat es nicht ertragen. Und dann hat sie beschlossen, eben mit ihrem Mann, Walter Auerbach, dann nach England zu gehen. Und da hat sie aber keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und ging dann weiter nach New York.
Die Dresdner Grafikerin Lea Grundig wird erst zwei Jahre später, 1938, vom Palästinaamt der Jewish Agency aus der Gestapo-Haft freigekauft. Ihre Reise über die Donau und das Schwarze Meer bis nach Haifa dauert 8 Monate und endet in einer Tragödie. Weil die britische Mandatsregierung nur eine begrenzte Anzahl von Geflüchteten aufnehmen will, sollen die Angekommenen nach Mauritius weiter verschifft werden. Um das zu verhindern, zündet die Haganah, die zionistische Untergrundbewegung, einen Sprengsatz im Schiffsbauch. Weil die Sprengkraft falsch kalkuliert war, sterben 250 Menschen. Lea Grundig überlebt. Ihre Zeichnungen, die auf der Flucht und später in Tel Aviv entstanden, wirken unmittelbar und direkt. Sehr persönlich ist die Studie von ihrem Vater mit zerfurchtem Gesicht, müden Augen und schweren Lidern.
Aber dann kam ihm doch wieder das Politische dazu, weil so etwa ab 1942 kamen doch die ersten Informationen über die Shoah, über Polen. Es gab diesen Poland-Report, der damals für die noch nicht gegründete UNO gedacht war. Und da gab es schon die Informationen, dass da ein Völkermord im Gange ist. Und dann fängt sie eben an, ab 1942 diese Shoah-Arbeiten zu machen.
Diese plakativen Arbeiten in der Tradition von Käthe Kollwitz hängen etwas abseits und geraten starrer und kalkulierter als die Porträts. Lea Grundig kehrte 1948 nach Dresden in die sowjetische Besatzungszone zurück, nachdem sie Nachricht von ihrem Mann Hans Grundig erhalten hatte. Als DDR-Kunstfunktionärin, langjährige Präsidentin des Vereins Bildender Künstler, ist sie bis heute umstritten. Ausstellung und Katalog lassen die Widersprüchlichkeiten ihrer Biografie zwischen Freiheitssuche und Linientreue nebeneinander stehen. 1977 unternimmt Lea Grundig noch einmal eine Schiffsreise über das Mittelmeer.
Und als sie dann nochmal nach Ägypten fuhr und zurück an Israel vorbei mit dem Schiff wieder nach Konstanza, wo da schon mal die Flucht ausging, zurückkam, ist dann auf dem Schiff gestorben, mit 71 Jahren. Auch ganz merkwürdig, sie war ganz nah nochmal an Israel.
In der vielschichtigen Ausstellung flackert im Hintergrund der persönlichen Zeugnisse dieser zwei Künstlerinnen die komplizierte Geschichte des heutigen Israel auf, einem Land, das von alten Traumata zerrissen wird.
Simone Reber über die Fotografin Ellen Auerbach und die Grafikerin Lea Grundig. Eine Ausstellung im Stadtmuseum Eberswalde erinnert an ihr Leben und Arbeiten im Exil in Palästina und zu sehen ist diese Ausstellung bis zum 27. April. Hier im Fazit geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Thorsten Föster.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Adolf Eichmann war einer der Hauptorganisatoren des Holocaust. Jetzt hat das israelische Nationalarchiv hunderttausende Dokumente des Prozesses gegen ihn veröffentlicht. Mehr als 380.000 Akten, darunter Zeugenaussagen, Briefe und Fotos, sind online einsehbar. Der einstige SS-Obersturmbannführer Eichmann war ab 1939 im Reichssicherheitshauptamt mitverantwortlich für die Deportation der europäischen Juden in die NS-Vernichtungslager. Der israelische Geheimdienst Mossad spürte ihn 1960 in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires auf und brachte ihn nach Israel. Dort wurde er nach einem neunmonatigen Prozess Ende Mai 1962 hingerichtet. Wolfgang Amadeus Mozart war im vergangenen Jahr der weltweit am häufigsten aufgeführte Komponist in Konzerthallen. Nach Angaben des Online-Portals bachtrack.com folgte auf Platz 2 Ludwig van Beethoven vor Johann Sebastian Bach. Ausgewertet wurden mehr als 30.000 Konzerte, Opern und Ballettaufführungen. In den Top 10 gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Neuzugang, den Tschechen Antonín Dvořák. Seine Symphonie Nummer 9 aus der Neuen Welt war das am häufigsten gespielte Werk. Die meistgespielte Oper war 2024 Mozarts Die Zauberflöte. Der US-Musiker John Williams war der am häufigsten aufgeführte lebende Komponist und seine Landsfrau Caroline Shaw die am meisten gespielte lebende Komponistin. Es ist eines der berühmtesten Pressefotos aller Zeiten, stammt aus dem Vietnamkrieg und ist umgangssprachlich als Napalm Girl bekannt. Darauf ist ein nacktes, weinendes Mädchen zu sehen, das zusammen mit anderen verängstigten und entsetzten Kindern vor einem Napalmangriff in Südvietnam flieht. Aufgenommen wurde es im Jahr 1972. Ein Dokumentarfilm, der beim Sundance Film Festival in den USA Premiere hatte, stellt nun die Urheberschaft in Frage. In The Stringer vertritt eine Gruppe von Journalisten die These, dass das Bild nicht von Nick Ut von Associated Press aufgenommen wurde, sondern von einem anderen Fotografen, und zwar von einem freien Mitarbeiter oder sogenannten Stringer. Der vietnamesisch-amerikanische Fotograf Nick Ut gewann für das ikonische Bild einen Pulitzer-Preis. Die Agentur AP widersprach der Doku und erklärte, sie habe keinen Grund zu der Annahme, dass jemand anderes als er das Bild gemacht habe. In der ARD gibt es nach fast 30 Jahren einen Wechsel der Zuständigkeiten beim Eurovision Song Contest. Vom nächsten Jahr an wird der Südwestrundfunk anstelle des Norddeutschen Rundfunks die Federführung übernehmen. Ein möglicher Grund: Die deutsche ESC-Auswahl steht seit längerem in der Kritik, weil die entsandten Starterinnen und Starter selten erfolgreich waren. Im vergangenen Jahr erreichte Isaak den 12. Platz. In diesem Jahr moderiert der Entertainer Stefan Raab nach jahrelanger Pause wieder den deutschen Vorentscheid, der außer in der ARD auch bei RTL läuft.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Dresden und seine Brücken, das ist irgendwie ein Dauerthema. Zuerst waren da die Debatten um die Waldschlösschenbrücke, eine Brücke, die der Stadt ihren Welterbetitel gekostet hat. Dann stürzte im September 2024 die Carola-Brücke ein. Und jetzt will man diese möglichst originalgetreu nachbauen, nicht im Stil der DDR-Moderne, sondern im Stil der Kaiserzeit. Übermorgen wird dem Stadtrat eine entsprechende Petition übergeben. Die Initiative, die das fordert, hat schon 9000 Unterschriften gesammelt. Heute wurde das Projekt vorgestellt. Und was da genau gefordert wird, das weiß mein Kollege, der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Nikolaus, die Carola-Brücke stammt ganz ursprünglich aus der Kaiserzeit, bevor sie dann im Stil der DDR-Moderne wiedergebaut wurde. Was ist das denn für eine Initiative, die sich jetzt für den originalgetreuen Wiederaufbau stark macht?
Ja, das ist ganz lustig. Das sind sogar gleich zwei Initiativen. Nämlich einmal gibt es eine Initiative eines Vereins, der sich schon sehr lange um das deutsche Stadtbild kümmert und eigentlich bei so ziemlich jeder Nachbauinitiative ganz vorne anschreitet. Er hat auch einen sehr, sehr interessanten und sehr klugen Text darüber gemacht, dass nämlich jetzt, wo die Carola-Brücke von 1971, also die DDR-Carola-Brücke, eingestürzt ist, dass man doch wirklich neu nachdenken könnte, wie soll denn das Ganze aussehen, wie soll das vor allen Dingen städtebaulich aussehen. Und dann gibt es die zweite Initiative, das sind ganz junge Leute, übrigens keineswegs unbedingt Dresdner, alle so 25, 22, 25, 27 mäßig. Und die sagen im Grunde genommen genau das Gleiche, die denkmalgeschützte Carola-Brücke von 1971 ist weg. Lasst uns doch mal darüber nachdenken, ob wir nicht die Brücke von 1892 nachbauen können, die nämlich in vieler Beziehung sehr viel besser in das Stadtbild passte. Einfach deswegen, weil sie eine ganz andere Struktur hatte. Also man muss dazu wissen, Dresden ist in der Gegend ja wirklich ausgebreitet in das Elbtal. Das heißt, alles ist sehr flach. Jede Brücke, die irgendwie hochstößt, ist sofort ein Eingriff in das Stadtbild. Und die historisch, also die ganz historische Brücke, die von 1892, die war ziemlich flach konstruiert, eine Eisenkonstruktion im Wesentlichen, während die Brücke zu DDR-Zeiten ziemlich hoch konstruiert wurde, weil sie nämlich dann gleich weitergehen sollte in so eine Art Hochbrückenanlage rund um den Autoring um die Innenstadt. Das heißt, ja, da gibt es jetzt echt eine Chance. In dem Sinne, das sehen zumindest diese beiden Vereine so und engagieren sich.
Nun hat Dresden ja schon einige historische Gebäude wieder aufgebaut. Wenn wir nur mal an die Frauenkirche denken, was spricht denn eigentlich gegen eine Rekonstruktion dieser Kaiserzeitbrücke?
Einiges. Also es ist vor allen Dingen mal nicht so wahnsinnig einfach. Das ist die eine Sache. Die eine Angelegenheit ist ganz zweifellos die jetzt existierende Brücke oder noch teilweise existierende Brücke von 1971 muss, das haben die Gutachten ergeben, vollständig abgerissen werden. Und zwar inklusive der Brückenpfeiler. Das ist das eine. Das zweite, das kostet alleine schon mal so etwa 7 Millionen plus. Wie groß das Plus ist, wissen wir noch nicht so genau. Das zweite Problem ist, das ist eine kommunale Brücke. Das heißt, die gehört Dresden und Dresden ist auch alleine verantwortlich für ihren Betrieb und für ihren Neubau. Der Neubau wird derzeit auf etwa 100 Millionen Euro geschätzt. Dresden ist eigentlich als Stadt pleite. Denkt gerade darüber nach, seine städtischen Kulturinstitutionen ganz massiv zusammenzustreichen. Das geht bis hin zum Sportunterricht für die Kinder, wo da gestrichen werden soll. Das heißt, 100 Millionen sind in keiner Kasse in irgendeiner Form vorhanden. Dann hatten man zuerst natürlich gehofft, ganz klar, ja, der Bund schreitet ein. Der hat auch am Anfang gesagt, ja, machen wir. Dann das Land, ja, machen wir. Und selbstverständlich die Europäische Union, das ist ja dieses Phänomen in Sachsen. Das ist zwar das Hochland der AfD-Wähler, aber man ist gleichzeitig ganz bereit dazu, Europäische Union-Subventionen abzuziehen. Jetzt hat der Bund aber vor 2 Tagen mitgeteilt, nein, wir werden das nicht finanzieren. Wir sind nämlich schon bei einem Brückenbauprojekt in Dresden engagiert. Und das Land hat genau das Gleiche festgestellt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Geld auszugeben und es gibt ganz wenig Geld, was man hat. Das ist dieser Teil des Problems. Der letzte Teil ist, ist der ein Planfeststellungsverfahren für eine neue Brücke. Und der Nachbau der Brücke von 1892 wäre ja eine neue Brücke in dem Sinne, kann Jahre dauern. Das heißt, die Stadt hat überhaupt kein Interesse derzeitig daran, da ganz schnell eine Entscheidung zu fällen oder eine Entscheidung zu fällen, die irgendetwas ändert. Und die Vereine sagen eben, hallo, wir haben jetzt die Zeit, weil wir das Geld ja gar nicht haben und weil wir so viel Zeit haben brauchen. Also lass uns doch richtig debattieren.
Was wäre denn der Stadt am liebsten?
Also nach aktuellem Stand, muss man ja wohl gemerkt sagen, weil in Dresden sind die Wiederaufbaubefürworter von was auch immer, immer sehr, sehr stark. Und also eine Initiative mit 9000 Leuten, das ist auch in Dresden, das sind echt Leute, ja, die können was durchsetzen. Aber nach aktuellem Stand hat die Stadt ganz klar gesagt, sie möchte die Brücke so wieder aufbauen, wie sie war. Was die Absurdität mit sich brächte, dass man eine Brücke wieder aufbaute, die ausdrücklich für den autogerechten Umbau von Dresden geplant ist, den heute natürlich kein Mensch mehr haben will. Und die ganzen Kritiker dieses Projekts sagen eben, Leute, wenn wir die Brücke zurückziehen, wenn wir sie schmaler machen, wenn wir sie niedriger machen, wenn wir nicht mehr diese riesigen Zufahrten brauchen, dann gewinnen wir Platz, mit dem wir agieren können. Da können wir Häuser bauen, da können wir Wohnungen bauen, mitten in der Innenstadt, da können wir eine anständige Promenade machen. Also all so eine Sachen spielen da plötzlich zusammen. Derzeit sagt die Stadt, sie will das auf keinen Fall.
So eine Kaiserzeitbrücke, wäre die jetzt wesentlich teurer als den Nachbau der letzten Carola-Brücke?
Kaum anzunehmen, weil man muss ja realistisch sein, die Konstruktion würde ganz ähnlich sein. Die kaiserzeitliche Brücke hatte zwei Pfeiler innerhalb des Flusses. Das ist ein großer Unterschied zur DDR-Brücke. Die hatte nur einen Pfeiler. Trotzdem, die Strömungsgeschwindigkeit wurde eventuell etwas herabgesetzt. Das ist ein Problem in der Elbe. Die ist sehr flach. Da spielt die Strömungsgeschwindigkeit ganz schnell eine Rolle. Dann ist auch die Frage, wie es mit den internationalen geltenden Schutzvorrichtungen für Tiere etc. ist. Das könnte auch bei weiteren Pfeilern eine Rolle spielen. Aber an sich, das sind alles lösbare Probleme. Das ist nicht die Sache. Und eine Brücke würde auf jeden Fall 100 Millionen kosten. Dann kommt ein bisschen Sandstanddekor dran, weil die Konstruktion wird aus Beton sein. Da können wir sicher sein.
Hat denn jetzt diese Initiative oder diese zwei Initiativen, wie Sie ja schon gesagt haben, haben die überhaupt eine Chance?
Ich denke schon. Also das eine ist deswegen, weil Dresden hat ja eine große Tradition in Nachbaudebatten. Und das hat immer nur so mit ein paar tausend Leuten angefangen. Und dann hat sich das zu so einer eigenen Welle entwickelt, die so aus Heimatstolz und Regionalstolz zusammenkam. Und wir finden die Moderne schrecklich und so weiter. Das zweite ist, Dresden wird ja sehr bestätigt dadurch, dass es mit seinen Entscheidungen zum Beispiel für den Wiederaufbau des Neumarkts oder des Altmarkts, dass es eben Vorbild geworden ist, zum Beispiel für Frankfurt. Oder ja inzwischen ja auch für die Berliner Debatten, ne, rund um den Molkenmarkt. Also insofern, Dresden ist ja sehr bestätigt worden durch seine Entscheidungen nachzubauen. Das ist das eine. Das zweite, was bestimmt nicht so eine zentrale Rolle spielt bisher, sind die Einwände derjenigen, die sagen, Leute, wir haben jetzt hier auch eine großartige Chance, eine wunderbar neue Brücke zu bauen.
Also eine ganz andere.
Eine ganz andere Brücke. Und da muss man sagen, ist die Debatte um die Waldschlösschenbrücke natürlich fatal gewesen. Weil das war ja nicht nur eine Brücke, die die Stadt den Welterbetitel gekostet hat, sie ist außerdem noch ausnehmend hässlich. Das heißt, das ist wirklich kein Beispiel dafür, wie eine schöne, elegante, großzügige, moderne Brücke aussehen könnte. Und das ist jetzt ständig das Beispiel, das herangeführt wird, um zu sagen, mein Gott, die Brücke von 1892 ist doch viel schöner gewesen. Lasst uns doch die machen.
Was sagen Sie denn als Architekturkritiker zu der ganzen Debatte?
Ich persönlich würde sagen, wir müssen einen offenen Wettbewerb haben. Allerdings tatsächlich einen offenen Wettbewerb, in dem man auch sagt, okay, wir können im Zweifelsfalle die Fassung von 1892 als ästhetische Fassung wieder aufleben lassen. Und ansonsten, es gibt so herrliche moderne Brückenbauten. Da lohnt es sich wirklich mal in einem internationalen Wettbewerb nachzugucken. Was aber auf keinen Fall entstehen sollte, ist wieder eine schlichte Verwaltungsarchitektur. Das verträgt Dresden einfach nicht.
Das sagt der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Wir sprachen über einen möglichen Nachfolgebau für die Carola-Brücke in Dresden und einen konkreten Vorschlag, der jetzt gerade diskutiert werden wird. Vielen Dank.
War eine Freude.
Und jetzt geht es um den Aufstieg und Fall einer Dose. Naja, nicht irgendeiner Dose, sondern der berühmtesten aller Dosen, nämlich der Tupperware-Dose. Also jenes kultigen Plastikprodukts, erfunden von Earl Tupper, das es nicht im Laden gab, sondern ausschließlich bei Tupper-Partys vertrieben wurde. Von der Tortenhaube über die Salatschleuder bis hin zur klassischen Schüssel oder Dose. Tupperware war gestern, 2024 meldete das US-Unternehmen Insolvenz an, wie schon mehrere Male vorher. Aber diesmal gibt's offenbar das Finale aus. In Deutschland gibt's Tupper jetzt nicht mehr zu kaufen. Was ist da passiert und wer hat Schuld? Dieser Frage geht der vierteilige Podcast Who Killed Tupper nach, das gerade erschien, und beantworten kann diese Frage meine Kollegin Laura Helena Wurth. Sie war beteiligt an den Recherchen für diesen Podcast. Laura, wie konnte das passieren, das Aus für Tupper, gerade jetzt, wo Mehrwegverpackungen so im Rennen sind?
Das hat natürlich wie in allen Fällen ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Da ist zum einen, dass das System irgendwie veraltet ist, dann hat sich unser Verhältnis zu Plastik verändert. Es gibt zu viel Konkurrenz, wenn man sich mal umguckt. Die Tupperdose ist dann nicht mehr der Marktführer, wie das in den 50er Jahren noch der Fall war. Doch was uns eigentlich interessiert hat, ist zu gucken, was ist eigentlich so ein Gegenstand, der im Verschwinden begriffen ist? Weil diese Insolvenz, das hattest du schon angekündigt, die lag immer so in der Luft. Und das hat uns dann interessiert zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn so ein ja eigentlich ganz unauffälliges Objekt, weil jeder von uns hat ja so eine Tupperdose irgendwo hinten im Schrank liegen, beachtet die eigentlich nicht so besonders. Und wenn man sich dann aber so ein universelles und eigentlich ja langweiliges Produkt anguckt, dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass sich dahinter eine riesige, große, ja, schillernde Geschichte, die auch extrem viele skurrile Anteile hat, auffächert. Also da steckt die Entwicklung des Feminismus drin, letztendlich sogar die Entwicklung des Influencer-Marketings, wie wir es heute kennen. Da geht es um die Stellung von Frauen im Big Business eigentlich bis hin ja zu unserem Verhältnis von Plastik heute, und davon sind wir dann ausgegangen.
Ja, aber was hat denn jetzt dieses langweilige Produkt so zum Kult werden lassen?
In den 1950er Jahren hat Earl Tupper eben diese Dose erfunden. Und Earl Tupper war aber nicht nur der Erfinder dieser Dose, sondern man muss sich den als so einen verschrobenen Brötler so ein bisschen vorstellen. Der hat unter anderem zum Beispiel ein Schiff erfunden, was von Fischen gezogen werden sollte. Also in dieser Riege Erfinder hat er sich sozusagen bewegt. Und er hat aber eben auch diese sehr praktische und bodenständige Dose erfunden. Und die wurde dann da so verkauft im Nachkriegsamerika mit mäßigem Erfolg, bis Brownie Wise die Bühne betrat. So eine, muss extrem charmant gewesen sein, diese Frau, flamboyant. Und die hat das, was man bis dahin als Partyplan kannte, also eben die Tupper-Party, man geht zu Leuten nach Hause, stellt ein Produkt vor, die hat das so professionalisiert, dass das Produkt dann ein wahnsinniger Erfolg wurde. Und es gibt eine Schlüsselszene, in der Brownie Wise, also die wird nachgesagt, diese Szene, in der Brownie Wise eben bei jemandem zu Hause war, es war eine Tupper-Party, und um zu beweisen, wie toll dieses Produkt ist, hat sie eine Tupperdose, die sogenannte Wonder Bowl, gefüllt mit Traubensaft, an die Wand geschmissen. Man kann sich die langen und schockierten Gesichter der Hausfrauen vorstellen, aber oh Wunder, die Wonder Bowl hat ihr Versprechen gehalten und wirklich kein einziger Tropfen ist da rausgekommen und hat das Wohnzimmer befleckt. Und so ging das dann los, und das ist natürlich auf fruchtbaren Boden getroffen, damals in eben diesem Nachkriegsamerika, wo Frauen wieder das erste Mal zurück eigentlich so richtig an den Herd verbannt worden waren und darin eine Möglichkeit hatten, ihr eigenes Geld zu machen und zum Familieneinkommen auch beizutragen und auch eine Art von, ja, heute würde man sagen, Selbstwirksamkeit vielleicht zu spüren. Und zusätzlich ist die Tupperdose, aber eben auch die Tupperdose, eben auch seit Anfang oder Mitte der 50er Jahre als Designobjekt im Museum of Modern Art zu finden. Das hat man auch nicht so oft, diese Verquickung.
Also funktioniert hat das ja, also man konnte es an die Wand werfen, ohne dass was raustropfte. Aber wie wurde diese schlichte Plastikdose dann zum Designobjekt?
Da hat sich Earl Tupper persönlich stark drum bemüht. Das war ihm sehr wichtig. Wie wahrscheinlich alle großen Erfinder war er wohl auch ein sehr eitler Mann. Aber letztendlich ist sie natürlich da gelandet, weil diese Dose in ihrer Farbigkeit, in ihrer Form und auch in ihrem wirklich unverwechselbaren Design dann eben zu so einem Design-Alltagsgegenstand geworden ist. Und was dazu natürlich auch noch zählt, ist, dass sie mit dem Plastik so einen wirklich ja großen Glauben an die Zukunft auch immer vermittelt hat, weil man in dieser Zeit damals Plastik als Wertstoff oder als Werkstoff eigentlich erst so richtig entdeckt hat, und es war eine wahnsinnige Innovation, als sie damals erfunden wurde. Und eben dieser Aspekt gepaart mit dieser ja nicht ganz unkomplizierten Beziehung zwischen Brownie Wise und Earl Tupper, die beide wirklich sehr skurrile Charaktere auch waren, ein ganz aktueller Wirtschaftskrimi, der uns irgendwie bis zu nordkoreanischen Hackerangriffen gebracht hat, ja, hat uns dann dazu gebracht, einen vierteiligen Podcast zu machen.
Also die Geschichte der Dose als Krimi. Wir hören mal ganz kurz, wie das dann klingt als Podcast.
Eine Geschichte in vier Dosen, Tupperdosen. Ich habe sie alle für euch aufgemacht. Auf der Suche nach dem Grund für das drohende Ende des Plastikimperiums aus den USA. Persönlich, berührend, ohne Triggerwarnung und Gemetzel. In dieser transatlantischen Ermittlung.
Hast du einen Spaten dabei?
Einen Spaten? Wofür denn Spaten? Das geht, glaube ich, gar nicht wegen Security.
Na, weil man nie weiß, was man so ausbuddeln muss an Dirty Secrets.
Ja, da haben wir ihn schon gehört, den Host dieses Podcasts, Friedrich Lichtenstein. Das ist ja eine klamoröse Figur. Er ist jetzt so eine Art Kommissar. Wie erzählt ihr diese Geschichte? Wie ein Krimi also, richtig, ja?
Genau, also wir haben dem Ganzen das Genre True Crime Satire gegeben. Da ist zum einen Friedrich Lichtenstein als Kommissar, der uns wirklich da durchführt und dem wir immer wieder die Frage stellen, who killed Tupper denn jetzt letztendlich? Und anhand dieser Frage fächert sich eben diese ganze Geschichte auf, durch die uns Friedrich Lichtenstein so ein bisschen neugierig, aber auch immer ein bisschen leger, wie man ihn so kennt, führt. Genau, das Ganze ist unterlegt mit einem wahnsinnig tollen Sound, der uns in so eine, ja, 50er Jahre Palmenästhetik, wie ich finde, zurückbringt. Gail Tufts spricht den Tupper Burp, der auch im Deutschen als der sogenannte Seufzer bekannt ist, also dieses Geräusch, wenn man die Dose schließt. Wir haben eben, weil da so viele plastische Momente drin stecken, wie eben zum Beispiel dieses an die Wand werfen der Tupperdose, auch ganz viel Hörspielelemente eingebaut. Das heißt, wir werden einerseits von Friedrich Lichtenstein als Kommissar da durchgeführt und andererseits erwecken wir eben auch diese Personen zum Leben, was, wie ich finde, sehr gelungen ist.
Also plastische Momente in der Geschichte um dieses Plastik-Kultobjekt Tupperware. Kriegt man dann am Ende raus, wer das Ding jetzt wirklich umgebracht hat? Wird das verraten?
Es wird verraten, aber es ist wie in allen Fällen natürlich komplex.
Also, wenn Sie jetzt neugierig sind auf die Geschichte und das Ende von Tupperware, dann hören Sie den Podcast. Vier Teile gibt's, erzählt von Friedrich Lichtenstein.
Genau, ab morgen kann man Folge 1 und 2 in der DLF Audiothek hören, in Dolby Atmos, also am besten mit Kopfhörern hören, damit man richtig eintauchen kann. Folge 3 kommt am 4. Februar und die finale vierte Folge dann am 11. Februar.
Who killed Tupper? Aufstieg und Fall einer Dose, der neue Podcast vom Deutschlandfunk Kultur, für uns vorgestellt von meiner Kollegin Laura Helena Wurth. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Und jetzt schaut Hans von Trotha für uns in die Feuilletons der gedruckten Zeitungen vom Dienstag. Und bei seiner Lektüre, da stieß er zunächst auf reiche, einflussreiche Männer.
In der FAZ analysiert der Politologe Jan-Werner Müller, wie die Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley ihre wirtschaftliche Macht in politischen Einfluss ummünzen. Oligarchie, erklärt er, heißt Herrschaft der Wohlhabenden. Der Begriff sei tief im westlichen politischen Denken verankert, aber er war lange nicht Teil der politischen Alltagssprache, bevor er als Beschreibung von mächtigen Männern in Russland beliebt wurde. Jedoch, Oligarchen mussten in Demokratien immer eine gewisse Diskretion walten lassen. Heute lassen sie sich wie auf dem Silbertablett präsentieren. Und die selbstgebastelten politischen Theorien der Silicon Valley-Titanen passen ganz zufällig immer perfekt zum jüngsten Geschäftsmodell. Durchweg ist die Forderung, weniger Regulierung, mehr Freiheit, nicht für die vielen, sondern für die wenigen, welche vermeintlich allein fähig sind, Technologien zur Rettung der Menschheit zu produzieren. Auch Schönheit hat längst mit Geld zu tun. Man darf nie vergessen, dass all die Prozeduren, denen vor allem Frauen sich unterziehen, um jung auszusehen, teuer sind. Daran erinnert Susanne Wahab-Zadeh in der Süddeutschen und prophezeit, irgendwann wird man Armut auch an der Form der Nasen und der Anzahl der Falten erkennen. Unter dem Titel »Kampf der Natur« bemerkt sie, in Hollywood sind ältere Schauspielerinnen derzeit höher im Kurs als je zuvor und fragt, ändert das etwas am herrschenden Schönheitsideal? Ihre Antwort fällt immerhin eindeutig aus. Hollywoods Frauen befinden sich seit der Erfindung des Kinos im Kampf gegen die Zeit. Nun kann man sagen, dieser Kampf ist verloren. Die neuen Filme sind keine Anzeichen eines Wandels, sie sind eine Kapitulation. Den Zwang zur Perfektion, von dem sie erzählen, bilden sie ab, aber sie haben ihm nichts entgegenzusetzen. Da hat man es als Tier leichter im Kino. Paddington zum Beispiel, Bär mit positiver Migrationsgeschichte, wie es Andreas Busche im Tagesspiegel formuliert, untermauert mit dem Mesut Özil-Zitat, wenn du Orangenmarmelade einkochst, bist du Brite. Jedoch, mahnt Matthias Busche, wird in der Nachbarschaft ein Verbrechen begangen, bist du wieder der Bär aus Peru. Paddington war mal Held eines Kinderbuchs, jetzt ist schon der dritte Film im Kino. Tagesspiegel-Fazit: Paddington hat als führender Integrationsbeauftragter der britischen Popkultur eine erbauliche Botschaft für die Heimatsuchenden dieses Planeten. Egal welche Farbe deine Haut oder dein Fell hat, Heimat und Familie sind da, wo das Herz sitzt. Naja, Paddington ist längst ein Klassiker. Paddington-Produkte haben bei Amazon tendenziell 5, mindestens aber 4 Sterne. Das ist bei Klassikerinnen und Klassikern aber keineswegs immer der Fall. Wie ein neues Buch mit dem Untertitel Weltliteratur in Ein-Stern-Bewertungen dokumentiert, aus dem Mark Reichwein in der Welt genüsslich zitiert. Da berichtet etwa ein Betroffener nach der Lektüre von Kafkas Die Verwandlung: Ein absolut grottiges Buch, welches ich im Rahmen der bayerischen Oberstufe kaufen musste. Kafka beschreibt in viel zu langen Worten, was im eigenen Kopf passiert, wenn man mehrere Kilogramm Fliegenpilze isst und dann einen Bad Trip bekommt. Heimito von Doderers Strudelhofstiege beschreibt ein Leser im Selbstversuch als derart gestelzt, dass er sich ernsthaft frage, weshalb dieser Roman bereits 24 Auflagen erfahren hat. Bin auf Seite 545 und gebe nur aus Prinzip nicht auf, heißt es noch, obwohl noch ein ungelesener Franz Werfel auf mich wartet. Überhaupt ist das Interessante an den Auszügen, dass es Protokolle von Selbstversuchen sind. Und um auf das Eingangsthema dieser Presseschau zurückzukommen, auch Lektüre im Trump-Zeitalter, also Literaturkritik nicht als Stilanalyse, sondern als Deal-Analyse, kommt schon vor. Man könne ganz betriebswirtschaftlich an Thomas Pynchon herangehen, den Leseaufwand durch den Erkenntnisgewinn teilen und mit dem Lesevergnügen multiplizieren. Das ergibt in Summe immer eine Null, heißt es da. Und das betrifft jetzt Amazon von Bezos, Facebook von Zuckerberg und X bzw. Twitter von Musk gleichermaßen. Nicht alles glauben, erst selber lesen.
In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch. Das war Fazit. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche eine gute Nacht.